Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.
Also wir haben eigentlich schon die Messages, das Akkordeon ist cool. Es ist nicht mehr das Instrument, das halt auf dem Dachboden schimmelt.
Ich habe hier in Weimar meinen Lieblingsfriseursalon, kam da rein und die haben angefangen zu klatschen. Dann haben die über dieses Supertalent geredet. Also wir sind uns fast nie einig, außer in dem Moment, wo wir spielen.
Aber wenn wir dann erstmal in Schwarz gekleidet sind, dann denken viele einfach, wir sind Brüder.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Wir haben uns heute zwei sehr umtriebige Akkordeonisten eingeladen, die zuletzt deutschlandweit viel Aufmerksamkeit bekommen haben aufgrund ihrer Teilnahme bei der Castingshow Das Supertalent. Und deswegen begrüßen wir heute Mario Steible.
Hallo.
Und Daniel Roth.
Hallo, hi, hi.
Hallo ihr beiden. Ihr habt studiert bzw. studiert noch an der Musikhochschule. Marius kommt jetzt ins zweite Konzertexamensemester und Daniel hat sein Masterkonzert schon gespielt im Akkordeon. Und ihr habt ein Duo gegründet, das heißt Contrast. So, und mit diesem Duo seid ihr, also wir haben uns aufs Du geeinigt, seid ihr zum Supertalent gegangen, also eine Castingshow im Fernsehen. Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee?
Ja, dann erzähle ich mal kurz wahrscheinlich. Das ist so, bei mir ist die Idee geboren aus der Notwendigkeit, sage ich dazu immer. Als Akkordeonist ist man in der Hochschule, aber auch danach darauf angewiesen, kreativ zu sein. Es liegt natürlich auch irgendwo am Berufsfeld. Man hat kein Orchester, das man sich bewerben kann. Und im klassischen Betrieb ist das Akkordeon tatsächlich eher eine Nische, kann man sagen. Und dadurch aber ist man dazu gezwungen, würde ich sagen, sich was einfallen zu lassen, sich Formate zu suchen, die neu sind, die irgendwie das Instrument präsentieren, die Musik auch präsentieren. Deshalb halten wir immer Augen und Ohren offen für Möglichkeiten, die sich uns bieten. Und so sind wir dann eben auch auf eine Fernsehshow gekommen.
Manchmal ist es ja auch so, dass Agenturen ganz gezielt Künstlerinnen und Künstler anschreiben und sagen, macht mal da mit, kommt mal zur Castingshow. Bei euch war das nicht so, ja, Marius?
Nee, also da haben wir eine Mailadresse rausgesucht und dann haben wir ein hübsches Video zusammengeschnitten und dann haben wir das Ding geschickt. Hat nur dann 2-3 Jahre gedauert, bis sie sich zurückgemeldet haben. Aber
stimmt.
Besser später als nie, ne?
Es war noch so in den Corona-Zeiten und irgendwann melden die sich auf einmal und dann laden zum Casting in Leipzig ein. Dann sind wir da einfach mal hingefahren.
Okay, also ihr hattet das gar nicht mehr auf dem Schirm, ja?
Genau.
Wie läuft denn dann so ein Produktionstag bei RTL ab? Also ihr fahrt da nach Leipzig und dann?
Ja, also wir dürfen ja jetzt natürlich nicht über produktionsinterne Details sprechen. Das haben wir denen auch hochunterhaltig versprechen müssen. Wenn du das so genau erfahren möchtest, dann solltest du dich mal bewerben bei Supertalent selber. Dann siehst du es. Nee, aber man kann schon so viel sagen. Also es gab halt eben eine Vorauswahl und da haben wir eben vorgespielt. Das war schon spannend, weil es gab halt dann eben alle möglichen Charaktere, die dort sich versammelt haben. Und jeder hat eben sein ganz besonderes Talent mitgebracht. Letzten Endes gab es dann nochmal irgendwie einen Entscheid, dass wir da genommen wurden. Und ja, dann ging es weiter mit der Fernsehproduktion.
Ich habe mal gerade eben geschaut, also eure Casting-Situation, die wurde ja auch hochprofessionell aufgezeichnet und dann auch bei YouTube veröffentlicht. Über 200.000 Videoaufrufe, Millionen Menschen haben das auch noch vom Fernseher geguckt. Also merkt man das? Also werdet ihr auf der Straße angesprochen, Marius?
Also ich habe hier in Weimar meinen Lieblingsfriseursalon, da gehe ich jetzt auch schon seit 7 Jahren hin. Und da bin ich gestern reingelaufen und normalerweise bin ich nicht so jemand, der so groß im Friseursalon viel redet und ich setze mich da eigentlich hin und genieße die Zeit. Aber ich kam da rein und die haben angefangen zu klatschen und sind auf mich zugelaufen, alle in diesem Friseursalon. Haben gesagt, hallo, unser Fernsehstar ist da. Also dann haben die über dieses Supertalent geredet, dass sie das auch rein zufällig geguckt haben tatsächlich, ohne dass sie wussten, dass wir daran teilnehmen. Und das war dann schon spannend. Das hatte ich vorher so noch nicht. Also rein zufällig sind die nicht in die Konzerte von uns gegangen.
Jetzt haben ja solche TV-Casting-Shows natürlich auch einen gewissen Stempel drauf. Es ist einiges gescriptet, inszeniert, dann auch nicht immer das Niveauvollste, was an Kultur geboten werden könnte. Gab's neben Applaus auch Kritik? Daniel?
Nee, tatsächlich, alle Zuschriften, die wir bekommen haben, waren sehr positiv. Ich glaube, die kritischste Meinung war dann wirklich die von Bruce Darnell während des Aufzeichnens. Aber sonst, alles, was wir so an Kommentaren gesehen haben, ist eigentlich positiv.
Also wir hatten schon das erwartet, was du jetzt so angedeutet hast, Christopher, so in die Richtung, dass sowas kommen würde. Aber tatsächlich positiver, als wir dachten. So ja, viel stimmt. Verständnis auch für den Wandel der Zeit und dass man eben auf diesen Wandel mit aufspringt und auch tatsächlich auch Wertschätzung irgendwie. So haben wir es auch empfunden. Es war für uns wirklich auch nicht leicht, das zu machen alles. Und es war schon ein großer Schritt auch aus der Komfortzone heraus. Wir haben uns da schon so ein bisschen wie Pioniere gefühlt.
Ein bisschen Sorgen gemacht schon.
Es hätte schlimmer laufen können, sagen wir mal so. Also wir hatten schon auch was zu verlieren. Und dementsprechend ist es gut, dass man das, also diese Tat irgendwie wertschätzt. Und wir kriegen viel Reaktionen da auch. Viele Kommentare und viele private Nachrichten auch. Leute rufen uns an. Also ist schon sehr, sehr lieb, was da passiert.
Ihr seid ja dort als Akkordeon-Duo aufgetreten. Contrast nennt ihr euch. Oft ist es ja so, dass man sich im Studium irgendwie kennenlernt und dann eine Band gründet oder eben auch ein Duo. Ihr kennt euch aber schon länger, oder?
Ja, wir kennen uns tatsächlich schon wirklich länger. Das kann man sagen. Also nicht so lange, wie wir Akkordeon spielen, aber die Hälfte der Zeit ungefähr. Wir haben damals mit 12, 13 Jahren waren immer so Ferienkurse bei mir in der Heimatstadt im Saarland. Und da ist dann auch Marius hingekommen, um eben die Schulferien zu verbringen. Ne? Da haben wir dann immer in den Pfingstferien und in den Herbstferien so eine Woche verbracht und da hat man dann Akkordeonunterricht und macht seine Projekte. Ist halt so eine Ferienfreizeit für kleine Akkordeonisten. Da haben wir uns schon kennengelernt. Dann hat man sich wiedergesehen bei Jugend musiziert und all solchen Veranstaltungen, so dass Marius dann ein Jahr später, als ich in Weimar angefangen habe, dann auch nachgekommen ist.
Nochmal zur Castingshow, da hat ja Dieter Bohlen gesagt, das Akkordeon ist ein ätzendes Instrument, weil es so quakig ist. Kommentiere ich mal an dieser Stelle nicht, möchte aber dennoch wissen, wie ihr zum Akkordeon gekommen seid. Marius?
Also bei mir war das so, ich habe eine Klavierlehrerin als Mutter und die wollte sowieso, dass ich ein Instrument spiele, allerdings alles nur nicht Akkordeon. Und ich habe dann auf der Straße, ja, so Straßenmusiker gesehen, als ich 3 Jahre alt war. Und da hatte eben einer wirklich eine Quetsche dabei, also das war eine richtige schöne Quetsche. So, und das wollte ich unbedingt. Also da ging es dann, da kam kein Weg vorbei. Und ab der ersten Stunde, die ich dann hatte bei Stefan Bahr, war meine Mutter dann aber auch so restlos überzeugt, dass sie mich den Rest des Lebens unterstützt hat.
Und bei dir, Daniel?
Bei mir war es ein bisschen andersherum, weil meine Familie war ein bisschen vorbelastet, sagen wir mal so. Meine Mutter hat früher mal Akkordeon gespielt irgendwann, aber der ausschlaggebende Mensch war da, glaube ich, mein Opa. Der hat so wie viele Opas auch Akkordeon gespielt, aber der hat das auch so überzeugend gemacht und mit so einer Leidenschaft und dazu gesungen und auf Familienfeiern hatte er das immer dabei, so dass mich seine Leidenschaft da wirklich angesteckt hat.
Dann kommt man ja irgendwann Richtung Abitur und entscheidet sich, Akkordeon zu studieren. Warum das?
Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Daniel, aber ein ganz krasses Erlebnis war der Meisterkurs in Ottweiler dann.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, was es war, aber da waren wir die einzigen Nicht-Studierenden unter lauter Studierenden und es war schon eine große Ehre für uns. Hatten dann auch Unterricht von diesen ganzen Professoren da und mussten uns da so zu zweit durchkämpfen. Das war schon, glaube ich, so ein Impulssetzer. Für mich war es auch das Zusammenspiel mit eben Daniel, aber auch mit anderen Musikerinnen. Ich habe irgendwie gemerkt, ich bin nicht alleine. Die wollten auch alle studieren und ja, so war das für mich dann der Weg.
Ja, es waren schon echt diese Erlebnisse. Wir haben dann damals auch schon Projekte gemacht. Ich habe auch so, wo man auch europäische irgendwie Zusammenarbeiten und Kammermusik und Akkordeon, Freizeiten und all so ein Zeug. Und wenn man da den Älteren eben zugeschaut hat, was sie da alles machen und was holt der aus dem Instrument raus, und wie geht er damit um, dann war man einfach restlos begeistert und wollte sich einfach nur noch da rein vertiefen und sich da reinstürzen. Und das war die Motivation.
Ja, stimmt. Und dann warst du ja ein Jahr früher als ich in Weimar. Hab dich ab und zu besucht. Da hatte ich noch gar keine Ahnung, wie Studieren in Weimar eigentlich ist. Das war für mich tatsächlich auch so ein Ding. Ich habe gesehen, wie du es machst, bin dann halt eben ein Jahr später gekommen.
Warum ist es überhaupt Weimar geworden? Es gibt ja auch noch Trossingen, Würzburg, München.
Das war so eine von den Hochschulen, die mir damals mein Lehrer aus Saarbrücken noch mitgegeben hat. Da hieß es auch schon damals, dass die Weimarer Schule ja so einen besonderen Wert legt auf Klang. Deshalb dachte ich, okay, cool, kannte ich jetzt bisher noch nicht, aber ich verwerf mich da mal und fahre da mal hin. Und als man das dann mal getan hat, dann überzeugt natürlich die Stadt mit ihrem Charme und man fühlt sich irgendwie gleich so wohl und man kommt so schnell an, dass ich auch dann direkt hier hin wollte.
Während ihr dann studiert habt, habt ihr auch dieses Duo Contrast gegründet. Wie kam es denn dazu?
Es war der Wettbewerb, oder?
Ja, es war der Wettbewerb. Also es ist schon ein bisschen auch daraus geboren, aus dieser Akkordeon-Geschichte. Also eigentlich wollten wir einfach zusammenspielen.
Ja.
Dann haben wir gedacht, okay, dann suchen wir uns auch Projekte, wo wir das machen. Und das erste war dann gleich erstmal ein Wettbewerb.
Ja, da müssen wir auch einen Namen finden dann.
Wir dachten, was beschreibt uns mit einem Wort, so irgendwie prägnant. Dann war es tatsächlich der Gegensatz. Das würde man jetzt nicht denken. Das war früher noch viel augenfälliger vielleicht, weil wir uns sehr ähnlich sahen. Jetzt ein bisschen weniger. Aber wenn wir dann erstmal in schwarz gekleidet sind und die Akkordeons auf dem Schoß haben, dann denken viele einfach, wir sind Brüder, mindestens. Aber nee, tatsächlich war unsere Herangehensweise ans Instrument, unsere Ausbildung sehr gegensätzlich. Und dann dachten wir, das ist jetzt der Kontrast. Und dann kam das kleine Wortspiel mit rein, um eben diese Freundschaft, die uns schon über lange Jahre verbindet, zum Ausdruck zu bringen, haben wir dann einen Trust, ein Vertrauen da reingesetzt.
Okay, ihr vertraut euch, ja? Seid ihr euch auch immer einig? Also was ihr so macht, also zum Beispiel jetzt Supertalent, ihr schaut euch in die Augen und sagt gleichzeitig, ja, wir machen das.
Es ist tatsächlich das Gegenteil. Also wir sind uns fast nie einig, außer in dem Moment, wo wir spielen, da funktioniert es ganz gut. Musikalisch sind wir uns immer einig, aber sonst haben wir tatsächlich immer andere Meinungen, was aber nicht zu Streitigkeiten führt, zumindest selten, so wie ich das jetzt einschätze, sondern es führt dazu, dass man eben einfach eine breitere Perspektive hat und mehrere Möglichkeiten.
Genau, wir haben dann immer eine These und eine Antithese, aus der wir dann synthetisch zum besten Ergebnis kommen, sagen.
Und am Ende seid ihr euch ja dann doch einig und vor allem sehr kreativ unterwegs mit dem Akkordeon. Woher kommt das, also diese Kreativität? An der Musikschule seid ihr auch, ihr unterrichtet, ja?
Also wir sind an der Musikschule jetzt auch schon seit längerem. Daniel in Erfurt und ich in Jena und wir waren auch schon sonst woanders noch und so. Wir mögen das auch sehr gerne, aber wir haben tatsächlich das große Glück, dass wir zu zweit einfach funktionieren, dass wir merken, dass wir etwas erschaffen können mit dem Instrument und das im besten Falle zu zweit. Und diesen Weg gehen wir jetzt mal weiter.
Man ist Freelancer. Das ist irgendwie das Fluch und Segen, mit dem man sich abfinden muss. Aber steckt auch voller Möglichkeiten. Man ist halt free, also frei in dem, was man macht, in den Projekten, die man versucht, in der Musik, die man machen will. Und wir haben uns früh eben darum Gedanken gemacht quasi, wo wir uns dann auch sehen, wo können wir hin mit unserem Instrument, wenn nicht ins Orchester, wenn nicht an die Musikschule oder an die Musikschule eben doch. Wie schaffen wir es mit Projekten, uns über Wasser zu halten? Es gibt ja schließlich auch einen Musikbetrieb da draußen, eine ganze Industrie, die sich um Künstler und Musik dreht. Und was ist da vielleicht auch der Bedarf, den es gibt? Und wie können wir uns da einfach reinfinden?
Naja, nichtsdestotrotz, was ich ja immer sehr spannend finde, ihr habt jetzt einen Beruf gewählt, wo erstmal ein weißes Blatt Papier vorhanden ist, also wenn es jetzt um die Kreativität geht. Und dieses Blatt Papier muss ja auch irgendwie beschrieben werden und man will vielleicht nicht zum 40. Mal Piazzolla einspielen. Wie geht ihr da in eure Kreativarbeit?
Naja, wir haben dann auch irgendwann angefangen mit zumindest mit den Möglichkeiten, die uns unsere Zeit gerade bietet, zu arbeiten. Das ist dann Social Media auch gewesen, da sind wir eingestiegen. Haben uns da geschaut, was sind die Formate, weil wir denken, das bringt einem natürlich auch viel. Das ist auch das Medium unserer Zeit. Irgendwie ist es wie so eine Art Bühne, die wir auch vor allem genutzt haben, als man zu Corona nicht spielen konnte. Uns da auch Inspirationen rauszusuchen und dafür hinzuarbeiten.
Ja, jetzt nicht nur auf Social Media, sondern eben im Studium lernt man ja schon viele Schnittpunkte kennen mit allen möglichen Arten von Musik. Man spielt als Akkordeonist nahezu alles mal irgendwie. Also man wird hier eingeladen, muss da Volksmusik spielen, dann darf man da improvisieren, dann spielt man ein neues Werk, dann was Klassisches, dann spielt man Bach. Also man merkt schon ein bisschen, wo könnte es hingehen, was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger, wie breit will ich aufgestellt sein. Und man findet so ein bisschen seine eigene Sprache der Musik, sowohl im Improvisieren als auch im Arrangieren und im Komponieren. Und ich glaube, wir haben unsere Klangsprache schon relativ gut gefunden, auch wenn wir damit werben, dass wir sehr adaptiv sind. Das heißt, dass wir auch gerne eben mal was ganz Neues machen, wie zum Beispiel das Supertalent.
Was bei euch sehr schön ist, ihr haltet das Akkordeon sehr weit hoch, damit es möglichst viele Leute sehen und auch hören können. Ihr seid auf Instagram sehr aktiv. Wie geht ihr da vor? Also habt ihr ein kleines Team um euch rum? Sucht ihr euch die Leute an der Bauhaus-Uni so nach dem Motto, ich kenne den, du den, Marius?
Also, liebe Leute, ich habe gemerkt, dass man für diese Arbeit mittlerweile im heutigen Zeitalter ganz, ganz viele Menschen braucht, die ganz viele verschiedene Fähigkeiten haben. Und so zieht sich so ein simpler TikTok-Clip manchmal in der Projektlänge über Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und vieles veräppt einfach auch im Sand. Man kriegt keine Rückmeldung, dann muss man dafür sorgen, dass man mit jedem noch cool ist. Und vielleicht muss man auch bezahlen und es wird dann teuer. Das ist jetzt nicht nur auf TikTok-Clips bezogen, sondern auch auf Tonaufnahmen und auf Videoprojekte. Und was wir eben gemacht haben, ist uns das einfach alles selber anzueignen. Ja, also wir haben gelernt, wie man Videos schneidet, wie man sie aufnimmt. Wir haben ein eigenes Tonstudio jetzt bei uns eingerichtet, wo wir auch selber aufnehmen können. Und das ist natürlich sehr Zeit, also das hat jetzt schon lang gedauert, bis wir soweit sind. 4-5 Jahre arbeiten wir jetzt schon an diesem Projekt und sind gefühlt immer noch nicht fertig. Ist auch natürlich teuer über die Jahre, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil jetzt haben wir die Freiheit, frei zu entscheiden, wann und wie wollen wir aufnehmen, was für Projekte wollen wir realisieren und können uns auch alle Zeit der Welt dafür nehmen, das Projekt auf bestmögliche Weise auch abzuschließen.
Ja, genau, also du hast es schon gesagt, theoretisch bräuchte man eben, wenn man sowas produzieren will, ein ganzes Team, das muss man theoretisch bezahlen und das kann man sich keiner leisten. Gleichzeitig wird es so wie als selbstverständlich wahrgenommen, dass jeder Künstler oder jeder Musiker irgendwo Aufnahmen hat, entweder sei es Spotify oder YouTube oder Instagram, wie auch immer. Diesen Aufwand, dass das sehr viel einfach bedeutet, den kennen viele Leute, glaube ich, gar nicht. Es ist aber sehr wahnsinnig lehrreich, auch fürs eigene Spiel, für das Selbstverständnis, für auch wie präsentiert man sich und wie gesagt, sogar über Musik hilft es einem nachzudenken, wenn man sich mal aus der Perspektive Gedanken macht, wie nehme ich was auf, wann ist es gut, wie spiele ich was ein und wie muss ich spielen, damit es so rüberkommt, durch Kamera, durch Handy. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann das Endprodukt bearbeiten muss. Auch das, man hört sich dann halt selber 50.000 Mal. Und ja, normalerweise sollte es nicht so laufen. Normalerweise bearbeiten andere Menschen das Produkt, was man selber produziert hat. Das ist auch genau gut, weil frische Ohren hören dann anders. Ja, aber wenn man das selber macht, dann muss man da halt auch durch und am Ende hat man schon da auch einiges an Erfahrung gewonnen.
Also, wir halten mal wirklich fest, ihr seid sehr umtriebig. Was steht denn als nächstes an bei euch?
Also, jetzt steht erstmal, glaube ich, das größte Projekt, was wir jemals gemacht haben, an. So,
vor Supertalent. Naja, okay.
Also schon gewaltig.
Vom Aufwand auf jeden Fall.
Vom Aufwand auf jeden Fall, genau. Also es entstehen in diesem Zeitraum 11 Uraufführungen für Akkordeon Duo. Das sagen wir, glaube ich, auch öffentlich das erste Mal jetzt hier in diesem Podcast. Ja, also es entstehen neue Uraufführungen und zwar nicht nur von europäischen Komponisten und Komponistinnen, sondern auch von amerikanischen. Und die werden dann eben auch in Amerika geprobt und aufgeführt. Und das Spannende ist eben, genauer gesagt, in New York. Und das Spannende ist, dass es dort eben das Akkordeon in diesem europäischen Sinne, in diesem modernen Sinne nicht so gibt. Auch nicht an der Hochschule als Ausbildungsplatz oder so wie hier. Und deswegen, genau, gibt es einen kleinen Austausch und da geht es über den großen Teich.
Es gibt zwar in der neuen Musik gibt's den Bedarf und irgendwie wird es da auch gern verwendet, aber es mangelt an der Spielkultur einfach ein bisschen. Es gibt die Leute nicht dafür und deswegen werden sogar wir dafür eingeflogen.
Nee, es ist schon wirklich unfassbar schön für uns natürlich auch. Also das machen zu dürfen und mit so vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten, das ist unfassbar. Und vor allen Dingen ist es unser eigenes Projekt und nochmal dann wichtiger auch für uns. Und am meisten treiben mich wahrscheinlich abgeschlossene Projekte an. Ich finde das richtig klasse. Wenn man ein Projekt gemacht hat, monatelang und am Ende sagt, jetzt ist es fertig, ich kann es weglegen und es ist sogar gut fertig, also es ist gut geworden. Das treibt mich an, das gibt mir ganz viel Energie. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie sowas hast.
Ja, nee, bei mir ist andersrum. Natürlich ist es andersrum. Würde ich sagen.
Ist egal, ob es fertig ist oder nicht.
Hauptsache, man muss anfangen. Ja. Ich habe so eine ganz vorne, also ich denke ein Projekt von vorne und denke mir, habe am Anfang die größte Motivation, wo ich denke, geil, das will ich machen. Wenn ich unbedingt sowas hören will, was ich noch nicht gehört habe oder schon mal sowas gehört habe und das auch machen will, dann denke ich mir, da starte ich jetzt rein.
Es ist auch wirklich sinnbildlich gerade so. Bei mir liegt auf dem Schreibtisch so viel Zeug, was ich fertig machen muss, Christopher. Ich muss es fertig machen, weil der Mann da links zu meiner Seite es einfach nicht tut. Es einfach begonnen hat und es ist geil, es ist super cool, dass es da ist. Aber jetzt muss ich es fertig machen. Danke.
Das ist ein perfektes Team, oder?
Es ist perfekt.
Ja. Absolut. So, bevor ihr die Dinge erledigen könnt, müssen wir aber über eine große Sache nochmal reden. Das Akkordeon stand deutschlandweit in den Schlagzeilen in den letzten Wochen. Und zwar mit der Überschrift: Internationaler Akkordeonwettbewerb in Klingenthal fällt dieses Jahr aus. Jetzt muss man nochmal betonen, es ist ja weltweit der renommierte Wettbewerb im Akkordeonbereich. Auch mit den kleinen Tagen der Harmonika, also der Nachwuchswettbewerb. Warum wird da abgesagt? Also die Veranstalter sagen, es gibt personelle Umstrukturierung und die Zuschüsse, die wurden wohl gekürzt. Wenn ihr das so hört, was macht das mit euch?
Das ist natürlich schon krass, weil für unser Instrument ist das, ja, wie du schon gesagt hast, der wichtigste Wettbewerb, eine der größten Bühnen, eine der größten Plattformen. Die Leute arbeiten jahrelang darauf hin und sie kommen aus aller Welt. Und es ist total unverständlich, wie so eine wichtige Bühne einfach so verschwinden kann.
Das Besondere ist ja daran, dass es halt so ein traditionsreicher Standort ist, dass es das nicht nur den Wettbewerb, sondern auch die Weltmeisterfabrik ja schon so lange gibt und dass es schon seit diesen Tagen, ich glaube jetzt wäre der 65. gewesen oder so? Nee.
61.
61. Das muss man erstmal schaffen. In diesem beschaulichen Örtchen im tiefsten Vogtland, dass der aber trotzdem so internationales Renommee genießt und dass so viele Leute von überall anreisen und was da immer auch auf der Bühne geboten wurde, sucht auf jeden Fall seinesgleichen.
Ja, wir sollten uns auf jeden Fall da bemerkbar machen. Das wäre schon wichtig, weil es ist für mich so, wenn wir immer, ich weiß nicht, wie du es aufgenommen hast, aber die ganze Stadt hat gelebt von diesem Akkordeonwettbewerb. Alle waren interessiert, die Leute sind gekommen in die Wettbewerbsrunden.
Sogar die Skispringer.
Sogar die Skispringer sind, also das war ja schon ein riesengroßes Event, was da von Jörg Künzel auf die Beine gestellt wurde und seiner Frau. Und dass das einfach so verschwindet, muss entweder heißen, dass es den Leuten einfach total egal ist, was sie hier machen, oder dass wir einfach nicht deutlich genug zeigen, wie wichtig uns das eigentlich ist. Deswegen an dieser Stelle hoffen wir, dass es weitergeht im nächsten Jahr.
Das hoffe ich auch persönlich. Gut, dass wir dieses Statement nochmal setzen können. Daniel, Marius, ich hoffe auch, dass ihr gut dann eure USA-Reise bestreitet in New York. Maximale Erfolge dort. Bleibt bitte weiterhin so umtriebig. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Herzlichen Dank, Christopher. Danke, das bedeutet uns viel, ehrlich.
Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.